ein gutes Coaching, aber auch gute Organisationsberatung geht mit der Haltung ran, ich war dann gut und hilfreich, wenn mich mein Klient nicht mehr braucht. In der heutigen Folge lade ich euch ein, mal einen Blick hinter die Kulissen von Organisationen zu werfen. Das mag sich jetzt etwas theoretisch anhören, aber ich glaube, es ist unabdingbar, wenn man als Beraterin oder als Coach für Klienten aus Organisationen unterwegs ist. Denn egal, ob unsere Klienten aus Unternehmen, Kliniken, NGOs, ob sie aus politischen Parteien oder aus Startups kommen, das sind alles Beispiele für Organisationen, die systemisch gesehen ganz ähnlichen Logiken unterliegen. Und die schauen wir uns mal an. Nach jetzt über 20 Jahren Arbeit als Coach und Organisationsberater fällt mir zumindest eins auf. Ein Dilemma, dass wir nämlich gerade in Coachings einen sehr klaren, manchmal auch sehr engen Blick ausschließlich auf das Individuum, also auf die Einzelperson werfen. Das kann dann dazu führen, dass sehr häufig Probleme oder sogenannte Konflikte personalisiert werden. Und man gewinnt dann den Eindruck, man müsse jetzt im Coaching nur am Verhalten des Klienten, an dem sogenannten Mindset der Coaches schrauben und sie ein bisschen trainieren, dann würde alles besser. Insofern ist ja auch immer die Zuweisungsdynamik hochinteressant. Also damit meine ich die Frage, wie und warum kommt eigentlich jemand zum Coaching? Wer weist den Klienten denn dem Coaching-Prozess zu? Wer hatte die ursprüngliche Idee dazu? Gerade wenn Chefs jemanden nahelegen, sie oder er müsse zu einem Coach, dann ist das oft gut gemeint und Coaches freuen sich natürlich über Aufträge. Aber es könnte ja sein, dass seitens des Chefs das sogenannte Problem schon hier personalisiert wird. Und ganz unbewusst kann das natürlich dann dazu führen, dass der Coach als externer Ersatz für nicht gelingende Führung hinhalten muss. Der Coach als Ersatzmanager quasi. Also aufgrund dieser Verwebungen meist individueller Themen im Coaching mit den Organisationsthemen lade ich dazu ein, sich dann mal Gedanken zu machen, wie also Organisationen funktionieren, und zwar egal, welche Art von Organisation. Was sind die typischen Dinge, die sie gemeinsam haben? Organisationen sind soziale Systeme. Durch Organisationen können Aufgaben angepackt werden, die ja ein Einzelner überhaupt nicht lösen könnte, sonst bräuchten wir ja die Orga nicht. Der Mehrwert und die Funktion einer Organisation liegt darin, dass es ihr gelingt, das Verhalten von so vielen Leuten zu koordinieren, dass letztendlich eine aufeinander abgestimmte Dienstleistung oder Güterproduktion gelingt. So das mal ganz allgemein, das ist das, wozu es Organisationen braucht. Die Merkmale von Organisationen im Kern ist, dass sie durch Kommunikation entstehen und dass sie über Entscheidungen am Laufen gehalten werden. Jede Organisation ist ja irgendwann gegründet worden. Auch das war eine Entscheidung. Anschließend folgen weitere Entscheidungen, welche Gesellschaftsform man wählt, wer Mitglied der Organisation wird und welche Aufgabe die Mitglieder, also die Gründer und über die Zeit dann die Angestellten, übernehmen. Unsicherheit darüber, wer was mit wem macht, also diese eigentliche Komplexität, die entstehen könnte, wenn Menschen miteinander was angehen, die werden über Entscheidungen reduziert. Über die Zeit gewinnen einige Entscheidungen einen sogenannten Strukturwert. Das heißt, es wird Sicherheit erzeugt, weil man zum Glück nicht immer alles jeden Tag neu entscheiden muss. Es wäre ja Wahnsinn. Man muss nicht jeden Tag neu entscheiden, wer wofür zuständig ist. Oder unter welchen Bedingungen eine Gehaltserhöhung möglich ist. Oder wie ein Kundenkontakt aufgebaut wird und wie die Software zu bedienen ist. Niklas Luhmann, der Soziologe, spricht von sogenannten Entscheidungsprämissen. Ein schwieriges Wort. Man kann sich merken, Entscheidungsprämissen sind so etwas die Spielregeln. So, und ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen, welche Spielregeln in eurer Organisation aufgesetzt wurden, an die sich alle oder ihr euch zumindest halten müsst. Darüber sprechen wir gleich nach ein bisschen Musik. So, zurück zu den sogenannten Entscheidungsprämissen oder auch Spielregeln, wie ich es gerade genannt habe. Niklas Luhmann, von dem diese Konzeption kommt, unterscheidet vier verschiedene sogenannte Entscheidungsprämissen, Programme, Kommunikationswege, Personen und die Kultur. So, und das sortieren wir jetzt mal einzeln und nacheinander. Die Programme sind zum Beispiel Arbeitsanweisungen oder auch Qualitätsstandards, die sogenannten Standard Operating Procedures zum Beispiel. Diese sind irgendwann festgeschrieben und werden handlungsleitend. Ein Unternehmen gibt sich ja nicht jede Woche eine neue Strategie oder definiert neue SOPs. Insofern helfen sie, Komplexität zu reduzieren. Man muss nicht täglich neu entscheiden. Auch Kommunikationswege sind Spielregeln. Das heißt, sogenannte Berichtslinien legen fest, wer an wen welche Informationen zu geben hat und auch nicht. Würde man das täglich neu entscheiden, würde man auch verrückt werden. Und auch das Personal zählt Luhmann zu den sogenannten Entscheidungsprämissen. Irgendwann hat man ja Menschen ausgewählt. Man weiß, wie sie ticken, man gibt ihnen eine Aufgabe, eine Rolle und weiß auch, welche Persönlichkeiten man sich an Bord geholt hat, so dass man eben nicht täglich neu entscheiden muss, wer heute der Marketingleiter ist, wie er oder sie tickt oder mit welchen Verhaltensweisen man zu rechnen hat. Und schließlich die vierte Ebene für Spielregeln ist zu finden im Begriff der Kultur. Kultur lässt sich allerdings anders als die anderen Spielregeln, wie zum Beispiel SOPs oder Berichtslinien, nicht vorschreiben. Kultur entwickelt sich und kann insofern eher unterschwellig, aber dafür umso wirksamer werden. Die Kultur gibt Mitarbeitenden wichtige Hinweise, was in der jeweiligen Organisation als gutes Verhalten gilt und was gewünscht ist und was wiederum nicht. Man kann systemisch gesehen sagen, dass Kulturregeln sogenannte Bewertungserwartungen sind. So geht man zum Beispiel morgens in sein Büro und grüßt die Menschen, würde ich jedenfalls so machen. Man hat also die Erwartung, dass das auch die anderen tun. Das steht zwar nirgendwo festgeschrieben, hier wird morgens gegrüßt, aber ein abweichendes Verhalten würde doch zumindest deutlich bewertet werden und hätte sicher auch über die Zeit sogar Konsequenzen. Das waren also die Beispiele für sogenannte Entscheidungsprämissen, die uns und Organisationen helfen, dass nicht täglich Dinge neu entschieden werden. Das reduziert natürlich deutlich Komplexität, weil man es nicht täglich neu diskutiert. Wenn man nun als Organisationsberater einen Change-Management-Auftrag bekommt oder wenn man als Trainer sich um die Entwicklung von Kompetenzen der Führungskräfte bemüht, dann wäre es ja viel zu eng, nun immer nur am Mindset der Leute rumzuschrauben. Es vernachlässigt nämlich die Frage, ob wir vielleicht mal an die Organisation denken müssten und die Strukturen ändern, also die Spielregeln. Hat man das nicht im Blick, so passiert es einem schnell, dass die Coaches sich wohlfühlen bei uns in der Coaching-Session, dann aber auf die organisationale harte Wirklichkeit treffen, wenn sie wieder zurück ins Büro gehen. Auch die besten Trainings und Übungen, die man mit Trainingsteilnehmern machen kann, enden dort, wo am nächsten Tag die Teilnehmenden wieder auf den harten Organisationsalltag treffen. Aus diesem Grunde organisiere ich eigentlich schon seit über 10, 15 Jahren jetzt fast Führungskräfteentwicklungsprogramme ausschließlich als Workshops. Also von mir kriegen die nicht eine einzige Folie gezeigt. PowerPoint-Folie ist ja sehr beliebt. Sondern die Teilnehmenden werden immer eingeladen, ihre Themen einzubringen. Also statt Tools werden Spielregeln besprochen. Die Prozesse, die Kommunikationswege, die Kulturthemen dahinter und natürlich auch das individuelle Konflikterleben. Und das wird dann natürlich in den Kontext des Problemerlebens der Klienten gesetzt. Jedes Training sollte deswegen auch immer einen Coaching-Anteil haben. Reflexionsfrage. Ich lade euch ein, mal darüber nachzudenken, welche Spielregel in der Organisation, in der ihr arbeitet, und sei es nur im Team, welche Spielregel würdet ihr ändern? Und welchen Effekt hätte diese Änderung auf die Organisation und für eure eigene Wirksamkeit? Mal ein Blick in meine eigene Coaching-Praxis, wenn es um eine Spielregel geht, die ich eingeführt habe. Ich lade Kunden ein, nach etwa 3 bis 4 Sitzungen gemeinsam mit dem Klienten mal Bilanz zu ziehen und zu schauen, ob wir eigentlich noch auf einem guten Weg sind und gegebenenfalls den Fokus zu ändern. Ich hatte auch schon das ein oder andere Mal ein Coaching, wo ich bereits nach der ersten Stunde abgebrochen bzw. den Blickwinkel erweitern wollte und die Idee hatte, es eben nicht auf ein Coaching zu beschränken. Insofern ist es nicht nur eine ethische Haltung, es ist eine Frage der Wirksamkeit, wenn man den Eindruck bekommt, das, was man hier bespricht, hilft nur sehr begrenzt. Dies also ein Beispiel, eine Spielregel zu ändern. Die Spielregel ursprünglich ist mit dem Kunden kontrahiert gewesen. Es geht um 8 Stunden und es geht um dieses Thema. Genau, eine Spielregel kann man aber ändern. Vor einigen Tagen hatte ich zum Beispiel den Fall, dass jemand kam und es eben als Coaching deklariert wurde, plötzlich aber deutlich herauskam, eigentlich schon nach 20 Minuten, dass es eher eine Hinwendung zu einer Teamdynamik, zum Beispiel zu einem Teamworkshop bräuchte. Also eben nicht im Coaching über das Team, sondern in einem Workshop mit dem Team zu sprechen. Statt also einem Einzelnen, in dem Fall meinem Coachee, die Verantwortung oder gar die Schuld aufzuladen, dass es an ihm läge, was gerade alles im Team nicht gelingt, hatte ich die Idee, über die Spielregeln nachdenken zu lassen. Und zum Glück war nicht nur mein Coachee, sondern auch der zuweisende Chef bzw. der Personalverantwortliche der Meinung, dass das eigentlich eine ganz gute Idee wäre. Insofern müsste man eigentlich in diesen Fällen von Organisationscoaching sprechen. Denn Organisationscoaching, den Begriff setze ich jetzt einfach mal, verbindet die Ebenen Kultur, Strategie und Struktur und verbindet diese wiederum mit dem Individuum und seinem Verhalten. Zusammenfassend ein paar zentrale Gedanken für die Rolle als Coach. Erstens, ein gutes Coaching richtet immer den Blick auf die gesamte Organisation und nicht nur auf die einzelnen Personen und deren psychisches System. Zweitens, Change Management muss immer an die Strukturen, an die Prozesse, also an die Spielregeln ran. Alles andere ist Pflaster auf Holzbein kleben. Drittens, die Rolle des Coaches sollte zurückhaltend sein. Coaches sollten sich nicht als allwissend und heroische Ideengeber verstehen. Sie laufen nämlich sonst Gefahr, Ersatzmanager für das nicht funktionierende Führen zu werden. Viertens, Coaches und Berater müssen den Mut haben, gegebenenfalls ein begonnenes Mandat zu ändern und eine neue Auftragsklärung herbeizuführen. Sehr häufig ändert sich nämlich im Verlauf der begonnenen Arbeit der Fokus. Das ist jetzt für Kollegen, also jüngere Coaches und Berater, die gerade erst begonnen haben, vielleicht schwer, weil sie jetzt an diesem Auftrag hängen und sich nicht überfordern wollen. Also eine klassische Zwickmühle haben wir da wieder. Auf der einen Seite brauche ich den Auftrag, auf der anderen Seite spüre ich, dass ich hier eigentlich nicht wirksam werde, weil dahinter eine größere Organisationsthematik liegt. Es wäre also aus meiner Sicht ethisch, aber vor allen Dingen auch aus Aspekten der Wirksamkeit unabdingbar, einen Auftrag gegebenenfalls zu beenden. Und fünftens, ein gutes Coaching, aber auch gute Organisationsberatung geht mit der Haltung ran, ich war dann gut und hilfreich, wenn mich mein Klient nicht mehr braucht. Diese Abhängigkeit schaffen leider auch große Beratungshäuser, die von ihren Beratern geradezu erwarten, von einem Klienten nach abgeschlossenem Auftrag jetzt auch noch weitere Aufträge zu generieren und damit ein künstliches Defizit zu schaffen. Das halte ich nicht nur für höchst unethisch, es ist sogar schädlich für die Organisation. Literaturtipp. Zum Abschluss, wie so häufig, wieder ein Blick in mein Bücherregal und ein Buch aus dem, ja da ist er wieder, Karl Auer Verlag. Also einige von euch denken bestimmt, ich kriege hier Provision, aber keine Sorge, oder ich sag's euch, nein, ich kriege keine Provision vom Karl Auer Verlag, aber die haben halt, entschuldige, saugute Bücher, gerade für Systemiker. Also, heute steht bei mir auf der Empfehlungsliste an euch das Buch Was, wenn sich mein Team gar nicht entwickeln will? Herausforderungen für Teamentwickler und Führungskräfte. Autor Michel Eggebrecht beschreibt schwierige Fragen. Wohin soll eine Entwicklung überhaupt gehen und wer bestimmt die Richtung bei einem Team? Und was mache ich, wenn mir ein Team abwehrend gegenübersteht? Wer ist denn auf wessen Seite? Auf der Organisationsseite oder auf der Teamseite? Hochinteressante Einblicke jedenfalls für die Teamentwickler unter euch. Der Titel nochmal, was, wenn sich mein Team gar nicht entwickeln will, aus dem Karl Auer Verlag. Das war für heute die Sprechstunde zum Thema die Organisation und ihre Logiken. Ich hoffe, es hat euch Einblicke gebracht und falls ihr Kommentare habt, ich freue mich über eure Feedbacks über die Shownotes oder schreibt mir eine E-Mail an kochmann@reflaktor.com. Danke fürs Zuhören, ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss, bis bald, ich bin Kai Kochmann.